Hallo Dieter.
Hallihallo Sabine.
Weißt du, Dieter, an was ich gerade denken muss?
Nein, Sabine.
An die Hochzeit, auf der wir neulich waren.
Oh.
Und die furchtbare Musik, die da gespielt worden ist.
Ja, der DJ war spezialisiert auf Boney M., David Hasselhoff und dergleichen.
Ich weiß nicht, ob er seine Zielgruppe so falsch eingeschätzt hat oder ob er einfach einen sehr speziellen Musikgeschmack hatte.
Es hat auf jeden Fall kaum jemand getanzt auf der Hochzeit.
Also um genau zu sein, von 80 Gästen 2.
Und das waren die, die den DJ engagiert hatten.
Genau. So soll es natürlich auf einer Milonga am besten nicht laufen.
Ja, es war schon etwas schräg.
Jetzt ist DJ ja kein Lehrberuf, aber ich glaube, recht viel Wissen muss man dafür trotzdem, oder? Also hast du dir das erarbeitet, was du schaffst, wenn du selber auflegst? Oder bist du einfach ein Naturtalent, Dieter?
Also ich bin ein Naturtalent, das heißt, ich bin da eher faul. Ich lege einfach die Musik auf und habe die Musik ausgesucht, auf die ich gerne mit Tango-Schritten antworte. Das kann aber vom ganz alten Tango, von Arienzo sein, bis hin zum Non-Tango. Aber es gibt natürlich DJs, die haben sich da richtig reingearbeitet in die Musik und sind da voll drinnen. Und da muss ich sagen, Respekt.
Ja, also bei dem Curriculum, was unser heutiger Gast absolviert hat, da könnte man eigentlich schon fast einen Lehrberuf draus machen. Die hat das ja über Jahre hinweg mit einem riesigen Zeiteinsatz und Energieeinsatz und einer Leidenschaft, die ihresgleichen sucht, betrieben.
Die hat das Tango-Musik abgemacht, glaube ich.
Ja. Ja, ich freue mich auf unser Gespräch mit Niki Lettner, die Tango-DJin oder T-Jane aus Salzburg, die uns ein bisschen in ihre Geheimnisse einweiht.
Let's talk, Sabine.
Let's talk, Dieter.
Tango Talk.
Der Podcast der Tango-Geschichten.
Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben.
Und lieben. Tango Talk.
Das sind Sabine Holl
und Dieter Ringelstetter.
Zwei Suchende in Sachen Tango.
Herzlich willkommen, Niki Lettner bei Tango Talk. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist.
Herzlichen Dank.
Du bist uns ja ans Herz gelegt worden als die kommende, aufstrebende Tango-DJin. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen von dir erzählen und irgendwann dann vielleicht drauf kommen, wie du auf den Tango gekommen bist.
Also im Grunde genommen ist meine Lebensphilosophie so, dass ich sehr viele Zufälle immer wahrnehme oder immer nicht. Und im Jahr 2017 bin ich durch Zufall zum Tango gekommen. Also das war wirklich ein Zufall. Ich habe nie vorgehabt, dass ich jetzt irgendwie zu tanzen beginne oder mir da den Tango suche, sondern ich bin durch eine damalige Freundin mitgenommen worden zu einer Milonga. Mhm. Und die Milonga hat stattgefunden in Salzburg und die hat da schon jahrelang immer stattgefunden, jeden Samstag. Jetzt bin ich seit meinem 16., 17. Lebensjahr in Salzburg und ich habe das noch nie mitgekriegt gehabt. Und Salzburg ist jetzt nicht wirklich groß. Und wie ich dann da in diese Passage reinkomme, da war ein kleines Café und dann die wunderbare Stimmung, rote Scheinwerfer, eine ganz angenehme Musik und dann haben Menschen da getanzt, auf eine Art und Weise, die ich so nicht kennt habe. Und dann war ich verzaubert. Ich bin damals auch sehr herzlich begrüßt worden und willkommen geheißen. Und seitdem hat mich der Tango. Es war wirklich rein nur Zufall.
Also es war, die Musik hat da gefallen und den Leuten beim Tanzen zuzuschauen, also die Art des Tanzens hat dich irgendwie gekriegt.
Ja, alles miteinander, die gesamte Stimmung. Also es war wirklich so, wenn ein Musikstück gewesen ist mit Gesang, war wieder ganz andere Stimmung als wie ein Musikstück ohne Gesang. Mhm. Und man hat auch immer wieder unterschiedlich getanzt. Und das war für mich damals ja noch ganz unbegreiflich. Ich habe nichts verstanden, warum oder wie weiß die Folgende, wo es jetzt als nächstes kommt. Ich habe ja auch noch nie wirklich einen Tanzkurs gemacht. Nur einmal, wie ich 30 geworden bin, da habe ich einen geschenkt gekriegt. Aber halt Tanzschule mäßig. Und nach diesem Tanzkurs bin ich raus, der hat nicht lange gedauert, 2 Monate bin ich rausgegangen und dann habe ich gewusst, okay, falls ich irgendeinmal zum Tanzen anfange, dann mache ich die Führende. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Und haben wir es aber nie vorgenommen, dass ich dann zum Tanzen anfange. Und ein paar Jahre später, durch Zufall, findet mich der Tango. Und ich sage wirklich, nicht ich habe einen Tango gefunden, sondern der Tango hat mich gefunden, definitiv. Und ich war seitdem hin und weg.
Das haben wir schon oft festgestellt, dass der Tango einen finden muss. Aber was hat dich erst gepackt? Die Musik, die du gehört hast, oder eher die Leute, wie die darauf getanzt haben, dass die eher der Tanz interessiert hat?
Für mich war es das, die Kombination.
Das Gesamtpaket.
Genau, das Gesamtpaket war es für mich. Und das ist für mich jetzt als Person sehr wichtig, dass ich verstehe, woher kommt das? Woher kommt da diese Magie von diesem Tanz. Für mich war es eine Zauberwelt dort.
Ist da schon der Samen gelegt worden, dass du ein Tango-DJ magst?
Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also für mich war mal als erstes, okay, jetzt muss ich es mal tanzen lernen. Also jetzt muss ich mal probieren. Und habe dann Privatstunden genommen. Da habe ich dann gewusst, das wird jetzt ein Tanz für das ganze Leben lang. Da lernt man nie aus und habe die führende Rolle gleich gelernt. Also ich kann nicht folgen. Ich tue mir wahnsinnig schwer. Maximal, wenn ich eine Figur lerne und mir das dann zeigen lasse, damit ich weiß, okay, was muss denn ankommen? Was muss ich führen, dass entsprechend gespielt wird? Aber gut führen heißt für mich auch, dass ich mit der Musik tanze. Dann muss ich mich jetzt mit der Musik auseinandersetzen. Da habe ich aber alle noch nicht geglaubt, dass ich irgendwann einmal dann auch die Musik auflegen werde. Also das, sage ich, ist alles ein Zufall. Auf jeden Fall habe ich dann ununterbrochen zu jeder Tageszeit und Nachtzeit teilweise nur Tango-Lieder gehört. Also da war ich dann schon ein bisschen extrem unterwegs. Und habe da dann so ein Gespür entwickelt. Was gefällt mir nicht, weil das darf ja auch berücksichtigt werden, weil ich sage einmal so, ich kann nicht zu allem tanzen oder noch nicht. Und irgendwann ist dann so angegangen, dass ich mir das so als, es ist ein Musikstück gekommen und ich habe dann versucht zu erraten, was ist es. Mhm. Und habe dann beim Display geschaut, aha, okay, gut. Habe mir aber noch nicht so viel gesagt. Der Vorteil war, dass zur damaligen Zeit noch vom Amphitheatrum Workshops stattgefunden haben. Und das ist jetzt ein Appell für alle, die Tango tanzen lernen. Musikalität ist alles.
Ja.
Für mich war das am Anfang auch wieder ein großes Rätsel. Aber je länger ich mich mit dem Tango auseinandergesetzt habe, desto mehr Fragezeichen haben sie aufgelöst. Weil durch die Musikalität, ich habe da gelernt, die verschiedensten Orchestras und die Epochen und wie das alles sich zusammengehängt hat und wie sich der Tango auch entwickelt hat. Es hat sich da nur mal eine neue Welt aufgetan für mich. Ich war hin und weg, das war wirklich da, also Musikalität, was man alles berücksichtigen kann, vielleicht auch nicht muss, aber für mich war es schon eine Notwendigkeit, dass ich mich einfach nur näher zum Tango hin ziehen lasse und den auch viel, viel mehr begreife und auch spüre. Und für mich war die Musikalität das Um und Auf.
Das ist aber dann auch im Zusammenhang mit dem Tango-Unterricht bei dir entstanden oder ist das was Eigenständiges?
Ich glaube, das ist schon aus mir selber raus, weil ich habe schon so die Eigenschaft, wenn mich was interessiert, dann möchte ich mich da schon sehr vertiefen. Also möchte ich mich dann schon sehr auseinandersetzen damit. Und eines Tages einmal habe ich dann gesagt, ja, und vielleicht, eigentlich nur so aus einem Schmäh raus, gell, und vielleicht lege ich dann auch irgendwann einmal auf. Ja, das ist erhört worden.
Ja. Ich würde ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Wenn man Paare beim Tango tanzen sieht und ist fasziniert von dem, wie die tanzen, wie die sich bewegen, von der Verbindung. Warum möchte man als Frau nur führen? Warum möchte man die Erfahrung nicht teilen, auch geführt zu werden? Könnte ja sein, dass man sagt, na, also diese Kontrolle abgeben zum Beispiel ist was, das möchte ich nicht.
Ja, das ist definitiv ein Fall. Also ich bin vor einer Woche bin ich gefragt worden, ja, Niki, wieso führst du nur? Wieso folgst du nicht? Und dann habe ich auch gesagt so, naja, weil da brauche ich vorher einmal Therapiestunden. Also Kontrolle abgeben, tue ich mir sicherlich schwer, ja. Wobei meine Auffassung vom Tango-Tanzen ist, ich bin ja nicht nur Führende, sondern für mich ist ja der Tango, es gibt einen Sender und einen Empfänger. Das ist in einer Wechselwirkung. Und ich darf als in der Rolle als Führende genauso spüren, wenn die Frau sich jetzt oder die Folgende oder der Folgende sich jetzt einen Raum nehmen möchte. Und im Endeffekt ist es von beiden Seiten her ein Führen und ein Folgen.
Ja, aber es geht ja um die Art des Tanzens. Also wenn ich die Frauen habe tanzen sehen, das hat ja so was Anmutiges irgendwie, wo ich für mich so das Gefühl gehabt habe, boah, das ist was, das würde ich gerne können, das würde ich gerne erlernen und da würde ich, ne, also das ist immer nur jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich übe, so das Ziel, die Führenden, die habe ich teilweise noch gar nicht bewusst so gesehen, ne? Also was die eigentlich machen und was die für Fertigkeiten haben, weil ich immer die Frau anschaue, wie ist die Haltung und so weiter und da bin ich tatsächlich auf dem führenden Auge blind sozusagen. Für mich ist es total interessant, dass jemand die folgende Seite nicht sieht und sagt so, oh, das würde ich auch gern.
Ich glaube, wenn ich jetzt folgen würde, das wäre alles anders als wie anmutig.
Ich sage ja nicht, dass ich das kann.
Ja, ja, aber du hast mir jetzt das Stichwort gegeben, weil das ist das, was ich am Anfang auch immer gemacht habe, dass ich verglichen habe. Dass ich mich mit anderen Personen oder anderen Tänzern verglichen habe und mir gedacht habe, so möchte ich auch tanzen. Und das war dann aber auch in meiner Rolle als DJ genauso. Ich habe auch zu Beginn immer versucht zu vergleichen. Wie legt der auf, wie legt die auf? Wie ist das da so gemacht, wie baut sich das alles so zusammen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich glücklicherweise selbstsicher gewesen bin und dann nicht mehr verglichen habe. Weil es darf ja jeder so seinen eigenen Stil entwickeln. Seit ich jetzt nicht mehr vergleiche, bin ich erstens einmal glücklicher und zweitens habe ich mich einfach viel mehr selber gefunden. Gemeinsam mit dem Tango. Ja.
Ich hätte jetzt trotzdem noch mal gerne einen Vergleich. Und zwar, gibt es bei euch Männer, die Follower sind, die folgen?
Ja, wird schon auch. Ja, ja.
Und folgen dann Männer anders als Frauen?
Ja. Ich muss ja gestehen, ich werde öfters von Männern gefragt, ob ich sie führen möchte. Ich verneine jetzt noch sehr oft, weil es für mich... Ich würde es nicht sagen anstrengend, weil die Männer sind absolut nicht anstrengend. Die sind so liebevolle Personen, die mich da fragen. Gute Frage. Ich muss ein bisschen mehr Kraft aufwenden und der Tango soll für kein Kraftakt sein. Gell? Der soll ja ganz natürlich laufen. Und natürlich ist es das so, dass die Männer, die bin jetzt nicht so groß, bin 1,65, die meisten Männer sind größer als ich. Das ist dann schon nochmal eine Herausforderung, wobei ich auch mit größeren Damen tanze. Nur trotzdem, die Damen, die bewegen sich anders. Also es ist körperlich schon ganz was anderes.
Mhm. Und da ist sozusagen die Reizschwelle bei den Frauen niedriger, oder? Also die Sensorik ist irgendwie feiner, dass es weniger starke Signale braucht, dass die Frau jetzt dreht.
Teilweise, ja, teilweise. Wobei das sicherlich jetzt... Jetzt, wo wir so reden, auch wieder sagen muss, ich glaube, Männer, die sich mit dem auch auseinandersetzen, dass sie folgen, und wir haben in Salzburg auch welche, ich bin mir auch sicher, dass die sehr gut folgen und auch dann sich so entwickeln, dass da auch ganz wenig Impuls braucht. Ich glaube, das ist einfach bei mir nur ein persönliches Thema, warum ich das jetzt noch nicht so zulasse.
Hast du es jemals bereut? Also, dass du von Anfang an in den Tango gestartet bist, aus der führenden Rolle raus. Würdest du es heute wieder genauso machen?
Ja, absolut.
Interessant.
Einfach. Absolut. Ja.
Wir sind zu dir gekommen, weil du DJ bist.
Ja.
Aber du bist ja ursprünglich über den Eindruck, der Tanz schaut toll aus, ne? Das ist was ich irgendwie erleben möchte, wie die tanzen. Also sozusagen als Tanzende zum Tango gekommen. Und wenn ich aber tanze und viel Freude daran habe, würde ich eigentlich als allerletztes mir wünschen, als DJ auf eine Milonga zu gehen, weil da kommst du ja nicht besonders viel zum Tanzen. Vielleicht frage ich so rum, was macht dir mehr Spaß? Also du machst jetzt seit 2017, lernst du es zu tanzen. Seit 2019 oder so beschäftigst dich mit der Musik. Was ist dir lieber? Ist es gleichberechtigt? Gibt es eine Rolle, die führende oder die DJ, die dir mehr bedeutet?
Ah, ist auch so ein Wechselspiel. Im Grunde genommen weiß ich, dass ich mich beim Tanzen weiterentwickeln muss. Und das habe ich jetzt sehr schleifen lassen. Also ich fühle mich jetzt beim Tanzen eher als wie eine mittel- oder fortgeschrittene Anfängerin.
Ja, das Tanzen kommt sicher zu kurz, ne, wenn man als DJ auf die Abende geht.
Das kommt definitiv zu kurz. Und ich habe aufzulegen angefangen 2019. Dann kamen diese berühmt-berüchtigten 2 Jahre, wo ziemlich viel Tanzstopp gewesen ist. War für mich aber auf der einen Seite ganz gut, weil ich mir für die Musik da mehr Zeit nehmen habe können. Also ich bin da ja stundenlang, wochenlang vor meinem Computer gesessen, habe mir Musik angeschaut, habe jeden einzelnen Titel, den ich gehabt habe, bearbeitet, habe das Jahr rausgesucht, das Orchester, dann Sänger, Sängerin, dann welchen Stil das es hat. Ich bin immer noch nicht fertig mit meiner Bibliothek, aber ich habe alle Musikstücke, jedes einzelne quasi in die Hand genommen und habe es benennt, so damit ich dann wirklich auch für mich eine Milonga zusammenstellen kann, die dann auch gespürig ist.
Wie viele Musikstücke sind da jetzt in deiner Musikbibliothek?
Ich hätte einmal versucht zum Zählen, aber es sind ungefähr 15 Gigabyte und es sind über 40, 50 Orchestras. Und bin bei weitem noch nicht fertig. Also die habe ich aber auch noch nicht alle sortiert. Und also sortiert sind sie schon, aber noch nicht benannt und eingeteilt, weil ich da einfach ein eigenes System habe. Weil da tue ich mir dann letztendlich leichter, wenn ich eine Tanda zusammenstelle. Weil für mich das ganz wichtig ist, wie das erfolgt.
Jetzt, wenn wir uns einig sind, dass die Rolle der Führenden und die Rolle der DJ eigentlich Antagonisten sind, also die eine der anderen sozusagen immer ein bisschen im Wege steht.
Ja.
Und du musst dich für eine Seite entscheiden. Also wie geht's für dich weiter?
Ich würde mich nicht entscheiden.
Du versuchst einfach beides parallel weiterzuentwickeln?
Ja, weil ich einfach der Meinung bin, es darf auch beides sein. Und unabhängig jetzt davon, würde ich mich jetzt für die tänzerische Seite entscheiden, würde ich da lebenslang lernen und genauso umgekehrt. Also warum soll ich dann entweder oder, wenn ich mit beiden weiterkomme? Ich weiß ja nicht, wie weit, dass ich wo komme, gell? Aber es muss für mich genügen, dass jetzt die tänzerische Seite ein bisschen benachteiligt ist, ist mir sehr klar. Habe ich mir aber auch vorgenommen, sobald ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, privat, werde ich da wieder ein bisschen mehr den Fokus drauf legen. Musikalisch gesehen, als DJ, das möchte ich nicht aufgeben. Mhm. Weil für mich das so bereichernd ist. Also nach jeder Milonga, die wir veranstalten, gehe ich heim, als wäre, wenn ich im siebten Himmel wäre. Ich bin beseelt. Das würde ich nicht aufgeben, definitiv nicht. Beides würde ich nicht aufgeben. Und ich muss mich nicht entscheiden, das ist das Schöne dran.
Ich denke, die Gefahr ist halt groß, wenn man in einem Bereich so gut ist schon und immer besser wird, dass dann dieser Bereich auch immer mehr das Übergewicht bekommt. Dass du als DJ ja einen sehr guten Ruf genießt, sehr, sehr populär bist, immer öfter gebucht wirst, das heißt, immer mehr Milongas, auf denen du bist, stehst du hinterm Pult und nicht auf dem Parkett und das führt dann einfach von alleine dazu, dass sich die andere Rolle nicht so weiterentwickeln kann, wie man sich es vielleicht wünscht. Deswegen ich bin auch ein Fan davon, mehrere Dinge parallel zu machen. Aber meistens kristallisiert sich dann eine Seite raus, die einfach stärker wird, immer stärker wird, vielleicht so stark wird, ne, dass die andere verkümmert.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, aber das ist, weil du gesagt hast, ich werde immer öfters gebucht und so. Bei mir ist das so, ich lege prinzipiell nur jetzt bei unseren eigenen Veranstaltungen auf. Ich bin da auf unsere Region spezialisiert. Die Menschen, die zu uns kommen, die dürfen sich erfreuen und genauso kann ich dann erfreuen. Und ich kann das alles mit meinem restlichen Leben auch noch vereinbaren. Würde ich da jetzt durch die ganze Weltgeschichte herumreisen, würde ja, stimmt, der Tanz total benachteiligt sein, aber auch mein restliches Leben. Und ich möchte auf nichts verzichten. Genau.
Kommen wir jetzt nochmal zu deiner Musik oder überhaupt mal zur Musik. Legst du dann als DJ einfach gern das auf, wo du auch selber drauf gern tanzt? Oder legst du extra die Sachen auf, wo du sagst, das komme ich eh nicht zum Tanzen, sondern die anderen?
Nein, es ist eine Mischung. Das Schöne ist ja, dass ich die Tango-Szene in Salzburg ist klein und fein. Und ich kenne die Geschmäcker. Ich lege auch Tandas auf, wo ich jetzt nicht so gern dazu tanze. Also Piace zum Beispiel ist definitiv auch nicht immer bei jeder Milonga dabei, aber auch sehr oft kommt er vor. Oder andere Orchester, wo ich jetzt selber jetzt nicht so gerne dazu tanzen würde, lege genauso auf. Weil für mich ist nicht wichtig, was ich gern will, sondern wo ich spüre, dass es braucht. Und das ist es. Ich habe schon öfters so überlegt, wie ich zu dem komme, aber ja, ich spüre es einfach. Ich spüre es. Ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben kann, ich spüre es.
Was ist so dein Favorite, wo du drauf gern tanzt, auf welche Musik?
Das ist witzigerweise, tanze ich ganz gern auf Canaro. Besonders auf die Stücke, wo man dann ein bisschen so den Kanchenge dazu nehmen kann. Tanturi finde ich immer gut. Das ist ein guter Spezi von mir. Fresedo und absoluter Favorit. Also das ist der Osvaldo Pugliese.
Mhm.
Ja.
Jetzt bist du ja eine, die sich da brutal reinfuchst, ja, und ganz genau wissen will, wann ist das Stück erschienen, welches Orchester spielt es, alles drumherum. Interessierst du dich für die Texte auch?
Manchmal gebe ich mir es rein in den Übersetzungsdienst, weil ich kann absolut kein Spanisch. Ich bin sprachunbegabt, aber die einzige Sprache, die ich weltweit beherrsche, ist, glaube ich, die Musik. Bei den Workshops zur Musikalität haben wir auch manchmal Musikstücke genommen und dann hat die Raffaella auch erklärt, um was es geht bei diesen Liedern, bei diesen Stücken. Und da war für mich ganz klar, ich brauche teilweise gar nicht wissen, was gesungen wird, weil ich spür's.
Ja, das kommt vor.
Ja.
Dass man spürt, worum es in einem Lied geht, ohne dass man den Text überhaupt kennt dazu.
Ja.
Ja. Haben wir auch schon darüber erzählt. Wir haben auch mit den Machern des Podcasts den 80 Tangos um die Welt gesprochen.
Ein Traum, super.
Die ja dann auch erzählen, zum Beispiel, dass eines meiner Lieblingsstücke, also dass man das eigentlich überhaupt nicht anhören darf, weil das so eine böse Geschichte hat im Hintergrund. Ist das was dir auch wichtig ist? Ist das was, wo du sagst, ja, wenn ein Stück, was weiß ich, in einem Konzentrationslager gelaufen ist oder so, dann höre ich mir das auch nicht mehr an? Oder steht dir für dich die Musik über deren Gebrauch?
Das ist ein interessantes Thema, weil mit dem habe ich mich selber auch mal auseinandergesetzt. Lege ich ein Stück auf, was in einem Konzentrationslager immer gespielt worden ist, gell? Es ist jetzt natürlich schon ziemlich ein krasses Beispiel. Aber ich denke, das Stück selber kann ja nichts dafür. Derjenige, der das damals komponiert hat und den Text dazu, oder das kann man ja nicht beeinflussen, für was irgendwann einmal etwas verwendet wird. Und ich sehe das auch so, du hast ein Messer und du kannst das zum Brot abschneiden verwenden und kannst das Brot an vielen Menschen verteilen. Gell? Du kannst aber mit dem Messer auch was Böses anrichten. Aber das Messer kann nichts dafür.
Naja, es gibt ja da große Diskussionen drüber, Cancel Culture, nicht nur, ob das Stück irgendwo in einem schwierigen Zusammenhang gespielt worden ist, sondern ob vielleicht auch der Komponist oder der den Text geschrieben hat, sich irgendwie was hat zu Schulden kommen lassen, ich sag mal, ins Banale gezogen oder ins Alltägliche, ins Pop-Business gezogen, so jemand wie Michael Jackson, kann man den halt nur im Radio hören. Und kann man umgekehrt ein Stück auf einer Milonga spielen, wo man weiß, der Komponist hat einen Menschen getötet oder hat irgendwelche andere schreckliche Dinge getan. Da kann man ja wunderbar eine Gesellschaft spalten, in die sagen, der Autor und die Kunst, die er geschaffen hat, muss man getrennt betrachten. Ja, die Kunst ist einfach in der Welt und die hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, ob der sie geschaffen hat, ein guter oder schlechter Mensch war. Und andere sagen, na, also das Kunstwerk wird entehrt oder entwürdigt durch den Charakter dessen, der sie geschaffen hat. Das ist eine Diskussion, die brauchen wir gar nicht aufzumachen, aber wahrscheinlich hast du dir darüber auch schon Gedanken gemacht.
Ja.
Da würde mich deine Perspektive drauf interessieren.
Das war zu Beginn, wie ich angefangen habe, mich mit der Musik auseinanderzusetzen und auch, wie legen andere DJs auf, habe ich mir natürlich Social Media bedient und bin auch in verschiedensten Foren eingestiegen und habe dort auch Diskussionen mitgekriegt. Ich habe mich nie beteiligt an einer Diskussion. Ich habe einfach nur geschaut, um was geht's da und wie wird diskutiert. Für mich war es dann schon mehr Diskussion und Moralpredigten als wie ein Dialog. Und für mich selbst, ich muss mir einen Spiegel schauen können und ich für mich habe ja eine eigene moralische Vorstellung und eine eigene Auseinandersetzung mit Ethik. Und allein über das können wir schon diskutieren. Wenn wir zu dritt da jetzt am Tisch sitzen, haben wir vielleicht 4 oder 5 Meinungen darüber. Okay? Was ich versuche zu vermeiden, ist, dass ich urteile. Weil wer sagt, wann, wie, wo, was richtig ist? Und dieses Schwarz-Weiße, ach Mensch, wir haben so viele andere Themen, da können wir nur bitte alles, was dazwischen ist, auch noch verwenden. Und falls ich irgendjemanden oder falls irgendein Lied gespielt wird auf meiner Milonga, das vielleicht moralisch oder vom Komponist moralisch nicht vertretbar ist oder so, dann kann ich nur so weit sagen, es ist nicht mit Absicht. Ich möchte damit kein Signal senden oder so. Gell? Ich möchte einfach nur Stimmung bringen in die Milonga.
Und schöne Musik.
Und das ist auch für mich immer wichtig, dass ich auch bei meinen Milongas, manchmal bei den letzten Tanda, auch Stücke bringe, die sonst nicht gespielt werden. Oder auch von Orchester, die sonst nicht gespielt werden. Tango ist für alle da.
Wie macht man das? Wie macht man das bei so einem begrenzten Fundus an Tango-Musik, immer nur Stücke zu finden, die selten oder nicht gespielt worden sind? Oder die andere nicht auflegen?
Ja, nachdem ich ja nicht vergleiche, weiß ich ja ehrlich gesagt gar nicht, was andere auflegen. Gell? Jetzt tue ich mir da wahnsinnig leicht.
Okay.
Mir ist bei einer Milonga von dir aufgefallen, dass du vor jeder Tanda immer mitteilst, was es jetzt gibt. Ne? Ob es jetzt Walz ist oder Milonga oder Tango. Das habe ich überhaupt erst einmal gesehen in Argentinien. Wo hast du das her? Wer bist du drauf gekommen?
Ja, ist auch wieder durch meine Lehrmeisterin, weil ich habe wie ich damals diesen Ausspruch gesagt habe, ja, vielleicht lege ich ja irgendwann einmal auch Tango-Musik auf, hat das ja auch Folgen gehabt. Die Raffaella Passiatore, die hat ja in Salzburg gelebt, ist aber dann nach Italien umgezogen und dann hat schnell einmal ein Ersatz gefunden werden müssen. Auf jeden Fall war es jetzt so, hat dann die Raffaella gesagt, ja, wenn du möchtest, ich kann dich da ein bisschen einführen in diese musikalische Welt, in die Welt der Orchesters. Und das haben wir dann gemacht. Also ich habe da 2, 3 Stunden einmal mit ihr, also Einheiten einmal sehr intensiv mich mit der Welt auseinandergesetzt. Sie hat mir Dinge erklärt. Und da habe ich dann für mich dann so überlegt, wie möchte ich dann meine Milongas machen. Ich war relativ frisch selber beim Tanzen. Ich habe die Kurse mitgemacht, Musikalität, und habe gesehen, wie spannend es sein kann, wenn ich weiß, was gespielt wird und wenn ich ungefähr weiß, was ich dazu tanzen kann oder wie ich auch dazu tanze. Da wäre es doch toll, haben wir überlegt, für die Tänzer und Tänzerinnen, wenn sie irgendwie mitbekommen würden, was jetzt als nächstes aufgelegt wird. Und dann habe ich so für mich beschlossen, das wird jetzt so eine Art Markenzeichen von mir. Ich mache bei jeder Milonga, zeige ich bei jeder Tanda, vor der Tanda zeige ich quasi, welches Orchester das kommt. Das ist für mich ganz wichtig. Viele sagen auch, das ist super. Also ich kriege auch entsprechende gute Resonanz. Weil es ist ja auch ganz klar, wenn man weiß, was jetzt kommt, kann ich mir ja auch dann schon den Tanzpartner oder die Tanzpartnerin entsprechend aussuchen. Okay? Oder ich weiß, okay, jetzt ist es Zeit für ein Getränk oder frisch machen.
Ich finde das für Anfänger immer ganz praktisch, weil man weiß, oh, okay, kommt der Walz, fordere ich die Dame meines Herzens jetzt nicht auf, weil das ist noch nicht mein Ding, und mache eine Trinkpause, genau.
Genau. Und ich glaube, dass das auch ein Teil von meinem Geheimnis ist. Es ist jetzt kein Geheimnis, aber ich glaube, das trägt genauso zu diesem Flow bei, den wir bei unserer Milonga haben.
Du spielst ja ausschließlich oder vorwiegend eigentlich traditionelle Tangos. Wie geht's dir, wenn du mal irgendein modernes Lied hörst und darauf aber ganz gern mit Tango-Schritten antworten würdest?
An und für sich ganz gut. Zu 80% spiele ich traditionelle Tandas. Ich habe ein, zwei Tandas immer dabei, die dann schon eher Nuevo oder sogar eben Neo ist, also wirklich moderne Musik. Ich bin der Meinung, Tango kann man zu allem tanzen. Also ich habe sogar schon mal zu Metallica getanzt.
Jetzt bist du relativ viel in der Community, sage ich mal, der Tango-DJs unterwegs, ne? Also vernetzt dich da, tauscht dich aus über Tipps und Hacks und Know-how rund ums Auflegen. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht in der Tango-Community, da gibt es wahnsinnig starke, weltanschauliche Grabenkämpfe.
Ach jo.
Also ne, ja. Da wird eine Sichtweise zum Evangelium, und entweder du gehörst dazu oder du gehörst nicht dazu, und die bekriegen sich ja teilweise erbittert. Sind die DJs da lockerer drauf oder ist das letzten Endes nur ein anderes Schlachtfeld für die gleichen Grabenkämpfe?
Das ist das, wo ich für mich beschlossen habe, okay, ich bin nur noch beobachtender in diesen Communities drinnen, weil es für mich, ehrlich gesagt, für mich zählt nicht, was jetzt da richtig oder falsch ist, sondern für mich zählt die Resonanz, die ich von den Tänzer und Tänzerinnen kriege. Und das ist alles, und mehr brauche ich nicht. Ich mache meine Milongas so, wie es ich für mich richtig empfinde und auch spüre. Und ich weiß für mich schon, wann ich wie oder was auflege.
Wie machst du das so in einer Tanda? Entscheidest du pro Lied immer dich fürs nächste Lied oder hast du die Tandas fix zusammengestellt?
Ich stelle die Tandas fix zusammen am Tag davor. Also wenn ich eine Milonga habe, dann kann man davon ausgehen, dass diese Milonga relativ frisch zusammengestellt ist. Ich habe schon gewisse Tandas dabei, die ich immer wieder verwende, weil ich sehe, wenn ich die spiele, dann kommt ein Seufzen und ein Stöhnen und voller, ja, also das, die habe ich natürlich auch. Also das ist so quasi diese Zuckerl, die was ich dann so zwischendrin dann habe. Aber ich stelle eine Milonga meistens einen Tag vorher zusammen, und da kommt dann natürlich darauf an, welche Stimmung habe ich. Das auch. Und am selben Tag noch, meistens, wenn ich aufstehe in der Früh, habe ich mir natürlich am Vortag schon Gedanken gemacht, was mache ich als die letzte Tanda. Weil für mich ist die letzte Tanda auch immer total wichtig. Also es ist für mich so wichtig. Und in der Früh dann, am selben Tag, stehe ich auf und dann denke ich mir so, und jetzt höre ich mir es einmal an. Und wenn ich es gespürt, dann nehme ich es. Und wenn ich es nicht gespürt, dann suche ich mir andere aus. Ich mache wirklich wahnsinnig viel mit Gespür.
Jetzt hast du aber vorher auch von der Resonanz gesprochen, also ne, was vom Parkett dann als Reaktion zu dir zurückkommt. Man ist ja, wenn man sozusagen hinterm Pult steht, ja auch sowas wie der Magier quasi, der so die Atmosphäre eines Abends formt und beeinflusst durch das, was man auflegt. Wenn du die Tandas aber am Tag vorher schon festgelegt hast, nimmst du dir ja die Möglichkeit, auf etwas zu reagieren, was an diesem Abend passiert.
Nein, weil ich wechseln kann. Ich habe zwar das vorgegeben schon, aber ich wechsle trotzdem.
Okay, das bleibt flexibel.
Das bleibt flexibel. Also die Flexibilität muss erhalten bleiben. Aber ich habe am Vortag quasi schon so das Grundgerüst vorbereitet. Das müsst ihr euch so vorstellen, ist wie ein Kochrezept. Okay? Gewisse Dinge müssen drinnen sein. Und zwischendurch kann ich verschiedenste Zutaten verwenden, je nach Lust und Laune und nach Stimmung.
Gibt es irgendeinen Trick, den du uns verraten kannst, wenn es nicht gut läuft? Ich sag mal, wenn sich die Tanzfläche zu langsam füllt oder so. Gibt es irgendwelche Situationen, wo du sagst, wenn A passiert, reagiere ich mit B?
Es gibt schon ein paar Regler, den man verwenden kann. Also für mich auch ganz interessant und immer wieder toll zum Beobachten ist Tandas mit Gesang und Tandas ohne Gesang. Mhm. Weil das ist grundlegend andere Stimmung. Auch bei denen, die nicht tanzen. Also es wird der Raum leiser, wenn ich Musik ohne Gesang spiele.
Okay.
Also das wird dann... Das ist immer ganz spannend zum Beobachten. Ja. Und damit kann ich schon ein bisschen was regeln.
Also das heißt, wenn du Musik mit Gesang auflegst, wird es insgesamt lebendiger, ja, der Geräuschpegel
genau.
geht nach
ja,
oben?
Ja, genau.
Okay, interessant.
Genau. Oder dann nochmal auch in eine Richtung. Eine Tanda, die hat immer extrem gute Resonanz, aber die kann ich halt nicht jedes Mal spielen. Man gibt eh Gott sei Dank mehrere Stücke, aber wo zwei Sänger sind. Mhm. Das hat nur mehr ganz eine andere Stimmung. Ich erkenne das ja auch schon. Früher habe ich auch immer so geschaut, wie tanzen die Personen, welche Schritte machen sie. Jetzt schaue ich prinzipiell nur noch auf die Gesichter und wie sie miteinander in der Umarmung sind. Und alleine dadurch sehe ich schon wahnsinnig viel.
Wenn du jetzt sagst, ein Duett, das ist ein Highlight, ne? Und du möchtest nach weiteren Stücken suchen, in denen auch Duette vorkommen. Wie gehst du vor? Wo suchst du, wenn du, ich sage jetzt mal, neue, alte Musik suchst?
Ja, Gott sei Dank leben wir in einem Zeitalter, wo man über den Computer, über das große, weite Netz relativ viel findet. Und ich gebe halt verschiedenste Stichwörter ein und da kann ich natürlich auch stundenlang drinnen vertieft sein und auf einmal kommt irgendwas, ein Impuls durch Zufall wieder. Und den nehme ich auf und dann schaue ich da weiter und recherchiere da weiter. Dann gibt es noch zwei ganz super Seiten. Das ist die Tango Datenbank. Die ist... Da sind so viele Lieder festgehalten und auch mit Ja und Sänger und so und Sängerinnen. Da kann man nachschauen und dann schaue ich auch ganz gern immer, zwar jetzt nicht, wenn ich nach einer Musik suche, aber so auch Toro Tango. Und der Rest ergibt sich. Es ist ja manchmal so, wenn ich irgendwo hinkomme oder auch im Fernsehen auf einmal Hintergrundmusik ein Tango-Stück läuft, mhm. habe ich sofort das Handy parat. Gib rein, okay, und dann in der Hoffnung, dass es erkannt wird, dieses Lied, und dann ist es am nächsten Tag schon bei mir.
Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, das Rezept für eine Milonga, gibt es da zum Beispiel so ein Sommerrezept und ein Winterrezept oder ja. ein Nachmittags- und Abendrezept?
Ja, für mich schon, definitiv. Erstens einmal das Erste, was ich, bevor ich überhaupt anfange, meine Milonga zusammenzustellen, das ist für mich das Wichtigste, welche Cortina. Also für mich ist die Cortina auch sehr, sehr wichtig. Ich habe zu Beginn, wie ich aufgelegt habe, mich sehr experimentell orientiert. Also ich habe alles Mögliche ausprobiert, damit ich mich auch finden kann. Natürlich, ich habe auch in den Tango fahren, mir gewisse Sachen versucht abzukupfern, gebe ich voll zu. Gell? Aber ich habe dann gemerkt, hey, das bin ja nicht ich. Das ist jetzt nicht meins, das spiele ich so nicht. Und bin wirklich von dem weg und habe dann auch erkannt, weil ich es auch getestet habe, wenn ich eine entsprechende Cortina auswähle und die Cortina ist die ein und dieselbe Cortina für die gesamte Milonga, dann hat das eine andere Wirkung, als wenn ich jetzt mehrere Cortinas pro Abend spiele. Wenn ich eine Cortina immer für die gesamte Milonga verwende, dann bleibt der Flow. Und jede weiß sofort, jetzt, das ist die Cortina. Also noch spätestens nach der dritten hat das Hirn quasi gesagt, jetzt ist wieder Pause, jetzt darf durchgeatmet werden und gewechselt. Also die Cortina ist für mich total wichtig. Und das, jetzt komme ich auf deine Frage zurück, hat auch einen Einfluss auf die Jahreszeit. Okay? Oder auch auf die Stimmung, die ich irgendwie verbreiten möchte. Ich orientiere mich allerdings auch immer auf aktuelle Situationen. So wie zum Beispiel, wie Tina Turner verstorben ist, habe ich mir gedacht, so, und jetzt mache ich eine Cortina mit der Tina.
Cortina, Tina. Genau.
Und es hat einfach gepasst, weil hat auch wieder gute Resonanz gezeigt.
Jetzt haben wir da so eine Perle des traditionellen Tango Argentino. Hat es die Salzburger Community hat eigentlich die Perle. Was wäre jetzt, wenn bei dir mal Hamburg anfragen würde und sagt, okay, wir zahlen wir auch noch ganz gut?
Dann würde ich als erstes einmal schauen, wie es in meinem Terminkalender ausschaut. Weil wie gesagt, ich habe auch noch ein restliches Leben. Und momentan, also bis Ende nächsten Jahres, habe ich noch ein bisschen eine andere Priorität. Was danach kommt, ich habe keine Ahnung und ich bin für vieles offen. Allerdings, jetzt gibt es mich nur bei Alma y Corazón.
Gibt es eigentlich auch Wettbewerbe für Tango-DJs?
Ich habe keine Ahnung. Und wenn ja, würde ich auf keinen Fall mitmachen.
Teilnehmen, weil du dich nicht vergleichen möchtest.
Ja, und auch nicht, wir haben eh schon so in einer Leistungsgesellschaft. Ja. Immer müssen wir sagen, wer der Bessere ist, die Bessere, der Schnellste, die Schnellste. Brauche ich nicht. Den Tango, den liebe ich. Mhm. Und ich liebe es zu tanzen und ich liebe es, hoffentlich eine wunderschöne Milonga zu kreieren. Und das größte Geschenk kriege ich dann letztendlich, wenn dann alles vorbei ist und ich spüre, ja, das war halt schön. Und das kann man sich nicht kaufen, so ein Gefühl. Und vielleicht ist es ja für mich selber eben der Ansporn, dass ich immer dorthin kommen möchte.
Vielen Dank, Niki, für das schöne und inhaltlich mal ganz andere Gespräch. Also ich habe Einsichten gewonnen, die ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, weil man sich bei uns, wenn es um Tango geht, irgendwie immer in erster Linie ans Tanzen denkt und dann ja vielleicht nur sozusagen ob moderne Musik oder alte Musik oder so, aber du hast einfach nur mal eine ganz andere Perspektive auf das Thema und eine so herrlich entspannte, wofür ich sehr dankbar bin.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank von mir.
Auch von mir vielen Dank.
Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.